Ja, meine Damen und Herren, wir machen weiter mit Herrn Maximilian Gregor aus Wien, Gregor Heppach. Und wir dürfen gespannt sein auf den Versuch einer Anthropologie des Fremden.
Danke für die Einleitung und danke fürs Kommen und Zuhören. Im Folgenden möchte ich den Entwurf einer Anthropologie versuchen, die nicht mit uns beginnt. Sie beginnt auch nicht von einem anderen Ort her, der vermeintlich bessere Erklärung für unser Menschsein bereithält. Stattdessen möchte ich zu dem anderswo überhaupt, wie es Weidenfels bezeichnet, mich vorarbeiten, dass sich jeder Örtlichkeit, jeder genauen begrifflichen Erfassung entzieht. Der Einfluss dieses anderswo macht sich in subtilen Beunruhigungen bemerkbar, die für uns alltäglich sind und werden oder unseren Alltag erschüttern können. Systematisch beginnt dieses anderswo dort, wo unsere Vernunft an ihre Grenzen stößt, wo Begründungsregresse enden und wir genötigt sind, Antworten auf unsere Fragen offen zu lassen. Dieses Anderswo ist aber kein ferner Ort, kein unheimliches Außen, das unsere Ordnung umgrenzt und in das wir uns vorwagen können oder nicht, sondern es befindet sich schon immer inmitten unserer Ordnungen, durchzieht sie wie feine Risse, auf die wir manches Mal versehentlich stoßen und zugleich schnellstmöglich zu vergessen versuchen. Dieses Anderswo ist wiederum nicht bloß außer und in jeder Ordnung, sondern es kommt jeder Ordnung auch zuvor. Denn eine Ordnung stiftet sich niemals aus sich selbst heraus oder leitet sich gänzlich aus anderen Ordnungen ab. Der Versuch, und vielleicht muss es für immer ein Versuch bleiben, eine Anthropologie von diesem Nichtort her zu entwerfen, wird mich unweigerlich in ineinander verstrickte Paradoxien führen, die aber meines Erachtens Aufmerksamkeit verdienen, weil sie es uns erlauben, einen neuen Blick auf unsere Selbstverständnisse zu werfen. Der Versuchung, die von mir dargelegten Überlegungen und Widersprüche in einer übergeordneten Rationalität aufzuheben, möchte ich dabei bewusst widerstehen. Im Laufe meiner Ausführungen von Günther Anders über Martin Heidegger, Bernhard Weidenfels hin zu Vatsutsi Tetsuro möchte ich demnach zu zeigen versuchen, welche Rolle Sinn und Bedeutung für uns spielen, wie jene brüchig werden und was es letztlich bedeutet, unsere Ordnungen und damit uns selbst vom Anderswoher zu verstehen. In seinen Ausführungen zur Antiquiertheit des Sinnes stellt Günther Anders fest, dass zunächst einmal das Leben vielen in den letzten Jahrzehnten sinnlos geworden ist, weil die Arbeit, welche sie verrichten, ihren Eidos verloren hat. Es ist zudem eine unendlich breite Kluft zwischen unserer Tätigkeit und dem, was durch diese irgendwann irgendwo bewirkt wird, aufgegangen. Dies führt Anders zu dem weiteren Schluss, dass da die Folgen unseres Handelns immer transzendent bleiben, wir uns in einem bloßen Mitteluniversum wiederfinden. Und indem wir von nichts sagen können, dass es einen Sinn ist, sondern höchstens, dass es einen Sinn für etwas hat. Das wiederum in einen endlosen Regress führend seinen Sinn für etwas anderes hat, das seinen Sinn für etwas anderes hat und so weiter. Zitat Anders. Sinnlos ist also, da in diesem Universum alles nur Mittel und nichts Zweck ist, dieses Universum als Ganzes und der Zwang, einem solchen sinnlosen Universum unentrinnbar leben zu müssen. Diese Sinnlosigkeit, so Anders, wird von vielen verspürt und auf dreierlei Weise beantwortet. Erstens in der Unentbehrlichkeit der Erholung von der Sinnlosigkeit in Zwangsmuße, zweitens in Diagnosen von psychischen Krankheiten, die das Gefühl der Sinnlehre legitimieren und drittens in einem Eskapismus, der so gesteigert wird, dass Menschen aus der Gesellschaft herausfallen. Diese kritischen Zeitdiagnosen, aus der vielerlei praktische Konsequenzen hervorgehen mögen, führen mich jetzt zusammen mit Anders zu der theoretischen Einsicht, dass über Sinn, in dem von mir bisher erläuterten, immer nur gesprochen und gefragt wird, wenn er fehlt, wenn etwas unseren Sinn oder vielleicht besser unser Sinngefühl herausfordert. Solche Erfahrungen fordern immer zugleich uns selbst heraus, da der Sinnbegriff überhaupt, wie Günther Anders sagt, anthropologisch eingeengt ist. Schließlich fragen wir vielleicht nach dem Sinn von, aber nie nach dem Sinn für Eichbäume, Mücken oder Quallen, wie Anders sagt. Der Mensch hat ein Sinnmonopol. Es gibt und wir erfüllen also scheinbar keinen Sinn, und außerhalb von uns liegt, der außerhalb von uns liegt. Diese beiden Überlegungen führen Günther Anders letztlich zu der Pointe, dass die Suche nach Sinn vielleicht nicht mehr ist als die Suche nach Dienstbarkeit. Es folgt ein längeres Günther Anders Zitat. Den Mut, zusammen mit Gottes Tod auch den Tod des Sinns zuzugestehen und zu proklamieren, den Mut einzuräumen, dass wir es nicht gemeinte, ungesteuerlichen Ozean des Seienden treiben, den haben außer den Naturwissenschaftlern nur ganz wenige unter uns aufgebracht. Und wie gesagt, gewöhnlich auch die Naturwissenschaftler nicht, da diese ja die Lücke, die durch den Verlust der göttlichen Absicht entstanden war, sofort mit der omnipotenten Kausalität verstopften, wodurch sie anstelle des wüsten Weltozeans eine erfreulich ordentlich funktionierende Weltmaschine setzten. dass deren Existenz ihrerseits sinnlos sein könnte, das haben sie freilich geblendet durch die Schönheit der Notwendigkeit auch nicht gesehen. Gleichviel, wir Nichtwissenschaftler haben unter dem Tarnetikett Sinn den Begriff Absicht beibehalten, aber wir machten diese, wie gesagt, zu einer Absicht und beabsichtigen, denn wir deidentifizierten diese. Zitat Ende. Zwischen diesen polemischen Ausführungen von Günther Anders und der Daseinsanalytik des frühen Heideggers scheinen zunächst trotz ihrer ideengeschichtlichen Verwandtschaft Welten zu liegen. Auf ein gemeinsames Motiv möchte ich im Folgenden jedoch aufmerksam machen. Der Sinn der Dinge unserer Umwelt bestimmt sich nach Heidegger nicht aus einem ihnen immanenten Sinn heraus, aus ihrer bloßen Vorhandenheit, sondern ihr Sinn bestimmt sich durch ihren Bezug auf alle anderen Dinge, die in unserer Umwelt erschlossen sind. Diese Bezüge ergeben ein Ordnungsgefüge, einen Verweisungszusammenhang der Bedeutsamkeit, aus dem wir zunächst und zumeist alles verstehen. Auf den in diesem Struktur erschlossenen Sinn stoßen wir wiederum nur, wenn die Verweisungszusammenhänge plötzlich nicht mehr aufgehen, wenn in meinen alltäglichen Besorgungen auf einmal etwas fehlt oder mich etwas überrascht. Solche Erfahrungen ziehen unweigerlich einen Prozess der Sinngebung nach sich, der das Unerwartete wieder in die Ordnung einzufügen versucht. Sinn, so schreibt Heidegger in Paragraph 32 von seiner Zeit, kommt nur dem Dasein zu. Nur für Dasein gibt es Sinn und Sinnlosigkeit. Zitat Heidegger: Sinn ist das durch Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff strukturierte Woraufhin des Entwurfs, aus dem her etwas als etwas verständlich wird. Zitat Ende. Alles Nichts-Daseinsmäßige ist demnach hingegen unsinnig und es kann schließlich gar widersinnig sein. Heidegger verweist hier auf hereinbrechende und zerstörende Naturereignisse. In meinen bisherigen Ausführungen zu Heidegger werden jedoch immer nur bestimmte Elemente unseres Verweisungszusammenhangs fraglich. Im Hintergrund bleibt der Verweisungszusammenhang immer weiter erschlossen und liefert uns letztlich auch die Antworten auf Ereignisse, die uns zunächst überraschen mögen. In der Grundstimmung der Angst hingegen, so Heidegger, gelingt es uns nicht mehr, die Fragen zu stellen, welche Sinn stiften könnten. Wir können nicht mehr sagen, wovor, worum oder warum wir uns ängsten, denn die Struktur, in der sich solche Fragen gewöhnlich vollziehen, bleibt in der Grundstimmung der Angst aufgehoben. Aber wir erfahren hier keine totale Bodenlosigkeit, denn in der Angst erschließt sich uns wiederum erst der Verweisungszusammenhang als Ganzes. In dem Moment, in dem alle Dinge unserer Umwelt ihre Bewandtnis verlieren, ist das Dasein zugleich auf sich selbst zurückgeworfen und entdeckt sich als reines Sein können, als Stifter des Verweisungszusammenhangs, dessen letztes Worum Willen das Dasein ist. In der Struktur der Angst sind schon einige Elemente zu erkennen, die auf das zu Beginn genannte Anderswo zu verweisen scheinen. Aber bei Heidegger bleibt die Angst in einer weiteren Struktur aufgehoben. Die Angst begegnet uns als die Infragestellung überhaupt, aber erschließt zugleich das Wesen des Daseins. Die Erfahrung der Angst verliert weiter an Radikalität, wenn Heidegger schreibt, Zitat, das Nichts von zuhanden hat gründet im ursprünglichsten Etwas in der Welt. Wobei auf die Bedeutung von Welt hier näher einzugehen wäre. Auch bestimmte Gründe für das Aufkommen der Angst scheint es nicht zu geben. Die Angst begleitet als Unheimlichkeit vielmehr unsere gesamte Existenz und kann, Zitat, in den harmlosen Situationen aufsteigen. Und doch öffnet Heideggers Philosophie unseren Blick bezüglich der Erfahrung von Sinnlosigkeit in unserem Selbstverständnis. Zum einen zeigt sich, dass in der phänomenologischen Auslegung unserer Umwelt Dasein und Welt unentwirrbar miteinander verstrickt sind, da wir uns selbst immer schon aus einem Verweisungszusammenhang heraus verstehen. Zitat Heidegger: Umgekehrt wurzelt die Undurchsichtigkeit des Daseins nicht einzig und primär in egozentrischen Selbsttäuschungen, sondern ebenso sehr in einer Unkenntnis der Welt. Aus diesem Bewusstsein heraus wird deutlich, dass eine Anthropologie niemals nur bei Menschen selbst beginnen kann. Zum anderen zeigen die Ausführungen Heideggers zur Angst schon einen deutlichen Antwortcharakter. Das meist implizite Aufgehen in unseren Verweisungszusammenhängen, die Stiftung und Bindung an Sinn, unser Verfallen an die Welt gründet laut Heidegger selbst in der Angst, die uns zur Welt fliehen lässt. Zudem verbindet sich mit der Grundstimmung der Angst auch ein Imperativ, da die Erschließung des Daseins als reines sein können und damit die Aufdeckung unserer Ordnung als Kontingent uns zu Antworten befähigt, die nicht an unseren Verweisungszusammenhängen abgeleitet werden können. Versuche ich mir die bisherigen Überlegungen Heideggers bildlich vorzustellen, so scheint mir unsere Welt in einem Netz erschlossen, in dem alle Dinge miteinander verbunden sind und durch das sie ihren Sinn erhalten. Wovon dieses Netz ausgeht, woher es seine Richtung und Bestimmungen erhält, ist das Dasein. Selbst in Grenzerfahrungen wie der Angst löst sich diese Grundstruktur nicht auf, sondern wird sogar deutlicher sichtbar. Aber solche Ordnungen können niemals absolut sein. In unseren Verweisungszusammenhängen verstehen wir immer etwas als etwas und nicht als etwas anderes. Dabei öffnet sich ein Spalt, der verschiedene Weltverständnisse und die Erfahrung von Kontingenz erlaubt. Dieser Spalt scheint uns aber wenig bedrohlich, denn wir überbrücken ihn ständig. Mit all den Erfahrungen und Begegnungen, die wir machen, modifizieren und erweitern wir unsere Ordnungen. Wir mögen uns zwar bewusst sein, dass wir uns in Verständnissen bewegen, die selektiv und unvollständig sind, und doch haben wir Vertrauen darin, dass sich die Lücken in unserem Verstehen schon schließen oder situativ anpassen werden, wenn wir bloß unseren Horizont erweitern. Halten wir uns an die Strukturierung unserer Wissenszusammenhänge durch das Dasein, können wir sogar Ereignissen Rechnung tragen, für die wir keine vollständigen Erklärungen erwarten können. So zum Beispiel die Naturkatastrophen, von denen Heidegger sprach. Selbst sie bleiben erschlossen in unseren Maßnahmen gegen sie. Bernhard Waldenfels zieht hingegen in Zweifel, ob wir so dem phänomenologischen Anspruch gerecht werden, an unseren Erfahrungen zu halten. Gebrauchsgegenstände mögen ihr Bewenden beim Dasein haben, aber lässt sich diese Struktur auf Erfahrungen erweitern, die sich wesentlich unseren Ordnungen entziehen? Waldenfels stellt die Struktur der Aneignung folgendermaßen in Frage. Zitat Waldenfels: Die Aneignung beginnt damit, dass das Fremde, das uns anspricht, unter der Hand zu etwas wird, das sich besprechen lässt. Anfangs mit Zauberformeln, die wir aus Mythen und Märchen kennen, später dann mit Sprachformeln oder schließlich mit Rechenformeln. Das Unberechenbare wird berechenbar. Auf gewisse Weise ist dies unvermeidlich. Wie könnte es etwas geben, worüber sich nichts sagen ließe und wovon man nicht einmal schweigen könnte? Der Bann der Aneignung lässt sich nur brechen, wenn wir anders beginnen und anderswo als bei uns selbst. Waldenfels bereitet einen Zugang zu dem Fremden, zu dem also, was sich wesentlich unseren Verständnissen entzieht, vor, indem er die Menschzentrierung der bisherigen Überlegungen in Frage stellt. Der Ausgang vom Dasein ist schon durch die Art und Weise in Frage gestellt, wie uns das Fremde begegnet. Das Fremde ist nichts, das uns gegenübersteht, auf das wir zugreifen können, wann und wie wir wollen, sondern das Fremde stößt uns vielmehr zu. Es, Zitat, wird erst nachträglich in seinen Wirkungen, auch in seinen Verletzungen fassbar. Es ist also niemals völlig fassbar. Diese Erfahrungsart versetzt das Dasein in eine passive Rolle. Der vorentworfene Sinn erschließt nicht das Fremde, sondern das Fremde trifft uns und provoziert Sinn, statt ihn durch uns zu haben. Am Fremden scheitert endgültig die Sinnstiftung durch Dienstbarkeit, auf die Günther Anders verwies. Betrachten wir unseren Umgang mit Ereignissen wie Naturkatastrophen näher, so zeigt sich, dass selbst, Zitat Waldenfels, die Geflogenheit, Hurricanes zu benennen und nicht nur zu zählen und zu klassifizieren, Spurenelemente von Ereignissen enthält, die uns überraschen und überfallen, ohne nach Programm abzulaufen. Anhand von solchen Naturphänomenen wird noch eine weitere Eigenschaft des Fremden deutlich. Erfahrungen des Fremden sind unausweichlich. Auch auf das Fremde nicht zu antworten oder es zu verdrängen, ist eine Form der Antwort, die bestimmte Ordnungsformen nach sich zieht. Die hier erschlossene Passivität geht in eine positive Responsivität über. Von den Fremden können wir zwar nicht genau sagen, was es ist und wann es uns trifft, aber wir können uns für Formen des Antwortens entscheiden, die dem Fremden seine Ferne belassen. Statt reproduktiv auf das Fremde aus unseren bestehenden Ordnungen heraus zu antworten, können wir auch produktiv antworten. Hier begegnen wir einem ähnlichen Paradox, wie es sich schon in der Erfahrung der Angst andeutete. Dem Paradox der, Zitat, kreativen Antwort, in der wir geben, was wir nicht haben. Der Sinn der Antwort, die ich gebe, beginnt also nicht bei mir, sondern in dem, worauf ich antworte, ohne dass ich hier genau wissen kann, auf was ich eigentlich antworte. Kehre ich zu dem Versuch zurück, meine bisherigen Ausführungen bildlich zu fassen, steht nun nicht mehr ein Dasein inmitten eines Begriffsnetzes. Stattdessen finden wir vielmehr ein Geflecht vor, in dem Eigenes und Fremdes miteinander unentwirrbar verwoben sind. Durch das Auftrennen dieses Geflechts können wir das Fremde aber nicht zu fassen kriegen, denn das Fremde zeigt sich in den Maschen unseres Sinngewebes, die durch die Verengung und Weitung zum Vorschein kommen. Zitat Waldenfels: Wie im Falle von Band- und Fadenmustern führt die Entwirrung verschränkter Elemente und verschlungener Linien zu einer Zerstörung des Musters, das mit diesem ineinander steht und fällt. Genetisch hat eine solche Vorstellung zur Folge, dass Eigenes und Fremdes füreinander ko-konstitutiv sind. Es gibt also nicht zunächst das Eigene, für das das Fremde eine bloße Modifikation darstellt, sondern Eigenes und Fremdes ergeben sich aus einer Urscheidung, die wir mit keiner Ordnung einholen können, da sie für jede Ordnung konstitutiv ist. Was sich uns hier erschlossen hat, ist ein, Zitat Waldenfels, Zwischenbereich, der mehr bedeutet als ein Zwischenraum zwischen zwei Relationsgliedern, eine Interlokution oder Interaktion, die mehr besagt als eine Koordination individueller Äußerungen und Handlungen, eine Interkulturalität schließlich, die mehr enthält als die Zusammenfügung vorhandener Kulturen. Laut Günther Anders hatten wir den Sinn verloren, weil wir den Glauben an einen Gott verloren haben, der etwas im Sinn gehabt haben könnte und uns mit diesem Sinn meint. In unserer heutigen Lebenswelt können wir demnach höchstens noch von einem Sinn sprechen, den wir innerhalb unserer geschaffenen Systeme erfüllen sollen, beispielsweise der Mensch als Teil einer Weltmaschine. Womit uns die Erfahrung des Fremden jedoch konfrontiert ist, gemeint zu werden, ohne dass es einen allumfassenden Sinn gäbe. Unsere Weisungszusammenhänge ergeben sich so aus den Antworten, die wir auf Fremderfahrungen geben und bestimmen wiederum auch, wie offen wir für solche Erfahrungen sind. Somit erschließen wir auch uns selbst durch die Antworten, die wir auf etwas geben, das uns von dem Anderswoher überfällt, welches wir begrifflich nie einzuholen vermögen. Für eine allumfassende Anthropologie kommen wir immer zu spät. In den letzten Teil meines Vortrages möchte ich die Bestimmung des Menschen, dies und jenseits von Sinn und Sinnlosigkeit, mit der Hilfe von Vatsuchi Tetsuro erneut angehen. Der bevorstehende Sprung mag abrupt vorkommen, aber schon Waldenfels weist darauf hin, dass das Zwischen, von dem ich eben sprach, im japanischen Denken eine besondere Rolle spielt, da es sich dort als, Zitat, klimatisch-atmosphärische Sphäre zwischen Mensch und Mensch äußert. Auf genau diese Sphäre möchte ich nun möglichst kurz anhand der Überlegungen Watsujis zum Klima, für die ich eine besondere Schwäche habe, eingehen. Watsuji zeigt exemplarisch an der Erfahrung von Kälte, dass sich in klimatischen Phänomenen jenes Zwischen zeigt. Schließlich finden wir auf die Frage, was eigentlich kalt oder Kälte ist, keine befriedigende Antwort, wenn wir sie versuchen, bloß in oder außerhalb von uns zu bestimmen. Vielmehr verweist selbst der sprachliche Ausdruck, es ist kalt, darauf, dass wir diese Zuweisung nicht vornehmen können. Auf dieses unbestimmte S in Bezug auf das Wetter machen unter anderem Martin Heidegger, Gernot Böhme, Klaus Held und Bernhard Waldenfels aufmerksam. Watsuji entfaltet im Folgenden dieses S weiter, da in der Aussage »Mir ist kalt« immer auf mehr Bezug genommen wird, als dass nur mir kalt ist, da ich normalerweise davon ausgehe, dass dem anderen Menschen, zum Beispiel auf der Straße, auch kalt ist, dass die Kälte nicht nur mir zugänglich ist. Zum anderen meint Kälte nicht nur ein Phänomen. Kälte setzt sich zusammen, unter anderem zusammen aus der Bewölkung, der Tageszeit und dem Wind, wobei wiederum die sich daraus ergebende meteorologische Lage nicht als kalt erfahren werden muss. Watsuji illustriert diese phänomenalen Verschränkungen wie folgt. Es folgt ein längeres Zitat von Watsuji. Allerdings erleben wir diese atmosphärischen Phänomene nicht isoliert, sondern in Zusammenhang mit Wärme, Hitze und auch mit Wind, Regen, Schnee, Sonnenschein. Das heißt, die Kälte ist lediglich eines aus einer Reihe von Phänomenen, die wir in ihrer Gesamtheit als Wetter bezeichnen. Wenn wir nach einem Spaziergang im kalten Wind ein warmes Zimmer betreten, wenn wir nach dem Ende des Winters durch die milde Frühlingsluft schlendern oder wenn wir an einem glühenden heißen Sommertag von einem abendlichen Regenguss überrascht werden, dann verstehen wir in diesen atmosphärischen Erscheinungen, die nicht wir sind, uns selbst. Und so verstehen wir in den Wandlungen des Wetters auch unsere eigenen Wandlungen. Aber auch das Wetter wird nicht isoliert erlebt, sondern nur im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit des Bodens, mit der Topographie und der Landschaft einer bestimmten Gegend. Der kalte Wind wird als Yamoroshi, als der von den Bergen herablasende, oder als Karakase, als trockener Wind erlebt. Der Frühlingswind kann der Wind sein, der die Kirschblüten verweht oder die Meereswellen liebkost. Die Sommerhitze ist eine Hitze, die das üppige Grün verdorren lässt, aber auch die Kinder zum Spielen ins Meer lockt. So wie wir unser fröhliches oder trauriges Selbst in einem Wind, der die Kirschblüten zerstreut finden, so verstehen wir unser Welken in einer lebenden sommerlichen Hitze, die Pflanzen und Bäume versenkt. Mit anderen Worten, wir finden uns selbst als ein Element im Zwischen, im Klima. Auf diesen letzten Satz ist besonders zu achten. Der Mensch ist nur ein Element inzwischen, beziehungsweise im Klima. Woher wir uns also verstehen, ist aus diesem Zwischen, wobei keine der Elemente des Zwischens einen Vorrang genießt. Ob unsere Empfindsamkeit das Wetter bestimmt oder das Wetter unsere Empfindsamkeit, ist gleichsam eine leere Frage, die ins Anderswo führt. Was wir zu verstehen glauben, die Kälte der Außenluft oder das Klima überhaupt, hat in einem bestimmten Sinne uns schon immer in seine eigenen klimatischen Verweisungszusammenhänge eingebettet, aus denen wir uns erst nachträglich verstehen. Wir bleiben schließlich immer darauf angewiesen, kulturelle und individuelle Antworten auf all diese Erfahrungen zu finden, die nicht bei uns beginnen. Dankeschön.